Deutschlandfunk Interview.
Minister Cem Özdemir von den Grünen. Heute wird er selbst in Cottbus zu den Landwirtinnen und Landwirten sprechen. Jetzt ist er erst einmal am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Özdemir.
Guten Morgen, Herr May.
Warum erzürnen Sie so große Teile der Bauernschaft?
Den Eindruck habe ich nicht. Ich war ja gestern Abend schon in Cottbus, habe dort mit vielen Bauern geredet, war auf dem offenen Abend. Wir sind ja in Brandenburg hier, Brandenburger des Landesverbandes. Und dort habe ich sehr viel Anerkennung dafür bekommen, dass ich bei den Protesten da war, zugehört habe, reagiert habe, mich dem gestellt habe, obwohl ich die Beschlüsse ja nicht gefasst habe und vor allem dazu beigetragen habe, dass die Kfz-Steuerbefreiung wieder eingesetzt ist und beim Agrardiesel es ja nicht einen sofortigen Ausstieg gibt. Mein Eindruck ist, der Agrardiesel wurde zum Schluss ein Symbol für alles das, was über Jahrzehnte liegen geblieben ist. Und die Jahrzehnte habe ich nicht regiert, da haben andere regiert. Aber ich sorge jetzt dafür, dass das vollgefüllte Fass, das mir dankenswerterweise überreicht wurde durch meine Vorgänger, abgetragen wird. Das dauert halt.
Ja gut, aber wenn der Interessensvertreter des mit Abstand größten Bauernverbandes, der auch noch mit wirklich überwältigender Mehrheit wiedergewählt wurde, zu dem Sie auch noch ein persönlich gutes Verhältnis pflegen, Sie so einseift, dann wird das ja einen Grund haben. Er hätte ja auch irgendwas Nettes sagen können, zum Beispiel, Özdemir ist stets bemüht oder so, den Berg abzutragen,
ja, hat er aber stets nicht. Bemüht wäre jetzt, glaube ich, kein Kompliment. Das ist beim Bewerbungsschreiben ist das immer die Beerdigung. Aber etwas ernsthafter. Ja. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon eine Weile im Geschäft und ich glaube, Sie auch, dann werden Sie sich erinnern, dass auch bei früheren Ministern manche davon haben dem Bauernverband fast jeden Wunsch von den Augen abgelesen und trotzdem auf dem Bauerntag ging es immer etwas deutlicher zu, etwas herzhafter zu und das gehörte zu, die Arbeitsbeschreibung des Bauernverbandes ist nicht Bundesregierungen zu loben, sondern für ihre Branche möglichst viel zu erreichen. Das ist auch in Ordnung. Mein Job besteht darin, das, was sinnvoll daraus ist, das, was ich auch teile, und da ist ja einiges dabei umzusetzen, da bin ich dabei, ich komme ja nicht mit leeren Händen, denke ich an die Beschlüsse der Bundesregierung, gleichzeitig aber eben auch mit anderen Interessengruppen, den Naturschutz, den Verbraucherschützern. Schauen Sie, wenn Sie mit mir jetzt ein Interview führen würden, es würde über Tierschutz gehen, dann würden Sie sagen, warum mahnen Sie da zu wenig und kommen den Bauern zu sehr entgegen?
Wenn Vielleicht Sie frage ich Sie das gleich führen, noch. Trotzdem.
Ja, wenn Sie mit mir ein Interview führen würden über Umweltschutz, würden Sie sagen, Sie machen aber nicht 100% Umweltschutz. Ich mache nicht 100% Umweltschutz, nicht 100% Tierschutz, nicht 100% Interessen des Deutschen Bauernverbandes, sondern ich mache das, was gute Politik ausmacht, mit Maßen, Mitte, Kompromisse.
Und trotzdem sind die Bauern, wenn Sie jetzt sagen, Sie bringen etwas mit, ja gerade über dieses sogenannte Entlastungspaket, das die Ampel ausgehandelt hat, ja sehr sauer, weil es wirklich sehr klein ist. Die Gewinnglättung über 3 Jahre hat ein Volumen von 50 Millionen Euro pro Jahr, also ungefähr ein Zehntel dessen, was Sie den Bauern durch die Streichung der Agrardieselsubventionen nehmen.
Naja, das liegt in der Natur der Sache. Der Haushalt sollte saniert werden. Ja. Ich habe bisher kritisiert, dass man 1 Milliarde zulasten der Landwirtschaft versucht, im Haushalt einzutreiben, ohne dass man vorher mit der Landwirtschaft redet. Aber wenn man einsparen möchte, kann man ja nicht anschließend mehr ausgeben, wie man vorher einsparen wollte. Das müssten Sie die fragen, die die Beschlüsse gefasst haben. Aber ich habe ja dafür gekämpft, dass es an den Stellen, wo die Bauern nachvollziehbarerweise sagen, da haben sie ein Problem, ihnen entgegenkommt. Die Gewinnglättung gehört dazu. Bauern leben nun mal in einem Beruf, wo sie sehr stark auf äußere Faktoren, die Natur angewiesen sind. Das gleicht man ein bisschen dabei aus. Dann kommt beispielsweise dazu, dass die Bauern am Anfang der Kette leider nicht die mächtigsten sind. Da gibt es andere Akteure, die mächtiger sind. Also stärken wir jetzt die Landwirte mit dem Agrarorganisation Lieferkettengesetz. Aber vielleicht das Allerwichtigste, Kleinteiligste, weil die Beispiele so klein sind und immer nur einen Teil der Landwirtschaft betreffen. Das ist das Thema Bürokratieabbau. Ich halte jetzt die Versprechen, die andere früher gegeben haben. Das ist sehr kleinteilig, dafür kriegt man nicht große Schlagzeilen. Aber das macht am Ende den Unterschied. Wenn die Landwirte weniger Zeit am Schreibtisch abends verbringen, sondern das machen, warum sie eigentlich mal Landwirt geworden sind,
das,
nämlich ihrem Job nachgehen.
Und das, was Sie jetzt alles beschreiben, das hat dann der Bauernpräsident nicht verstanden?
Nein, das weiß er sehr gut. Wie gesagt, wir haben ja ein gutes Verhältnis zueinander und es gehört halt dazu, dass er immer sagt, dass
Hat er aber nichts von gesagt?
Mir hat er das sehr deutlich gesagt, dass das nicht langt und dass er mehr möchte. Und ich sage ihm dann, ich tue das, was machbar ist. Ich tue aber auch das, was sinnvoll ist. Und das bringe ich in einen guten Ausgleich. Und wie gesagt, ich komme nicht mit leeren Händen. Das Entlastungspaket, was Bürokratieabbau angeht, ist das umfangreichste, das es in den letzten Jahren gab. Ich meine, früher wurde immer über Entlastung, Entbürokratisierung geredet. Die komplizierteste gemeinsame Agrarpolitik aller Zeiten wurde ein Jahr, bevor ich Minister wurde, eingeführt. Nicht durch mein Parteibuch, sondern Parteibuch, das, glaube ich, eher gewählt wird beim Deutschen Bauernverband. Ich ändere das jetzt. Ich sorge dafür, dass Klötz 8, also die 4% Flächenstilllegung, die immer geärgert haben, ich habe die nicht eingeführt. Ich beende sie bis zum Ende der Förderperiode. Ich sorge dafür, dass Kontrollen, Sanktionen bei Betrieben unter 10 Hektar abgeschafft werden. Das trifft vor allem die Kleinen, die ja gerade am meisten von Hofaufgaben betroffen sind. Ich sorge dafür, dass es keine doppelten Genehmigungspflichten mehr gibt bei Umwandlung von Grünland in nicht landwirtschaftliche Flächen. Ich sorge aber auch national dafür, dass zum Beispiel der Betriebsinhaber nicht mehr jedes Jahr nachweisen muss, dass er der Betriebsinhaber ist. Wenn eine Ohrmarke bei Rindern verloren geht, gibt es die gekoppelten Zahlungen trotzdem, weil da können die ja nichts dafür. Also Sie sehen ja, das ist sehr kleinteilig. Das nervt vielleicht jetzt auch gerade die Zuhörer, weil sie denken, was hat das mit mir zu tun? Für Landwirte macht das aber einen Unterschied.
Ja, okay. Die Frage ist, wie reagieren Sie jetzt auf die Kritik auf dem Bauerntag heute? Sie können es ja beispielsweise so machen wie der Bundeskanzler Gerhard Schröder. Im Jahr 1999 war das. Da war witzigerweise auch Bauerntag in Cottbus. Der wurde richtig ausgepfiffen und niedergeschrien wegen massiver Subventionskürzung. Also ganz ähnlich sogar die Situation wie heute. Und er hat sich hingestellt und gesagt, er knickt nicht ein, er wolle nicht everybody's darling sein, alle müssen sparen, auch die Bauern. Punkt. Hat ihm damals nicht geschadet.
Ja, also ich mache es vielleicht in einer anderen Tonlage. Jeder Charakter ist ja ein bisschen verschieden. Dafür gehe ich dann anschließend nicht zu Herrn Putin, sondern bleibt dem deutschen Grundgesetz.
Und das war viel später,
das ist aber auch wichtig. Ja. Verstehen Sie, ob man eine gerade Furche zieht oder ob man heute da und morgen dort ist. Ich bin immer da, wo die Mitte ist und nicht an den Rändern. Da fühle ich mich nicht wohl. Und was die Rede angeht, lassen Sie sich mal überraschen. Ich sorge immer dafür, dass es auch für die Leute so ist, dass man auch zuhört und vielleicht auch ein bisschen Spaß dabei hat, weil wir wollen nicht vergessen, die Bauern sind eher konservativ, ich bin politisch ein bisschen woanders, aber wir können gut miteinander, weil wir beide für die Demokratie brennen, für Europa brennen und dann kommt man auch zusammen, auch wenn man unterschiedliche Ausgangsbasis hat. Ich höre zu, ich sage aber auch meine Meinung.
Ja, okay, jetzt hat der Bauernverbandschef aber auch jenseits des Geldes klargemacht, trotz aller Punkte, die Sie gerade aufgezählt haben, seien Sie nicht böse, ich habe ein bisschen trotz Ihres Enthusiasmus den Überblick verloren, dass der Verband alle ihre zentralen Vorhaben ablehnt. Sei es das Düngemittelgesetz, sei es das Tierschutzgesetz oder das Pflanzenschutzgesetz. Findet er alles falsch? Kann man Agrarpolitik gegen die Bauern machen?
Das mache ich ja nicht. Es gibt ja den Deutschen Bauernverband, der größte. Es gibt aber auch Landschaftsverbindungen. Es gibt die ABL, es gibt den BDM, es gibt viele andere. Und mit all denen bin ich im Gespräch, genauso wie mit der Naturschutzseite. Ich habe ein Gremium, das nennt sich Dialognetzwerk. Da sitzt die Landwirtschaft drin, also auch der DBV, aber auch die anderen. Und alles, was ich in dem Bereich mache, bespreche ich davor. Und raten Sie mal, was passiert. Manchmal kommen wir zum Ergebnis, dass das, was wir geplant haben, gar nicht so gut ist, wie wir denken. Und beziehen die Praxis mit ein. Und nur so macht man gute Politik. Es reicht wahrscheinlich die Zeit nicht, aber nehmen wir doch mal das Düngegesetz. 1991 hat die EU den Erlass zur Nitratrichtlinie erlassen wegen unseres Wassers. Und mein Wasser ist heilig, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und seit dieser Zeit hat eine Regierung nach der anderen das immer der nächsten Regierung überlassen, mit dem Ergebnis, dass Brüssel 2013 ein Vertragsverletzungsverfahren auf den Weg gebracht hat. Wir haben 2018 und 2019 Prozesse verloren bei der Kommission. Ein Zweitverfahren wurde auf den Weg gebracht. Nichts ist geschehen. Am Ende drohte eine Strafzahlung von bis zu 1 Milliarde. Das wäre auch zulasten der Landwirtschaft gegangen. Und ich habe jetzt das Vertragsverletzungsverfahren.
Na, erstmal vor allen Dingen zulasten des Staatshaushalts.
Richtig, und wo holt sich der Staat das Geld? Im Zweifelsfall doch auch wie bei den Landwirten, wo wir es gesehen haben. Das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Man kann doch nicht so tun, als ob man das Problem, wie wir Nitrat aus dem Wasser rauskriegen, einfach durch Verschieben löst. Ich gehe es an. Und da gibt es natürlich Ärger, das verstehe ich. Ich will ja eine einzelbetriebliche Prüfung. Und damit ich die kriege, muss ich halt die Gesetze machen. Und gleichzeitig muss ich in Brüssel verhandeln, dass wir keine Vertragsstrafe zahlen.
Verstehe ich, aber das ist ja ein ganz gutes Beispiel. Gerade diese Düngemittelvorgaben, beziehungsweise diese Nitrat, also diese Bodenbelastungsvorgaben aus Brüssel, können wir auch in die Niederlanden schauen. Die hatten ja das, oder haben immer noch das ganz ähnliche Problem. Auch da wurde dann das ja auch durchgesetzt gegen die Landwirte. Und jetzt sitzt die neu gegründete Bauernpartei in einer Rechtsregierung und die Grünen in der Opposition. Wie lernen Sie aus den Fehlern unserer Nachbarn?
In den Niederlanden saßen die Grünen auch davor in der Opposition und die Regierung war schon rechts und ist jetzt noch weiter rechts. Und bei uns gehen die Nährstoffe.
Aber sie hatte grüne Anteile.
Ja, aber die Ausgangsbasis ist eine ganz andere. Niederlande hat aufgrund ihrer Strukturlandwirtschaft ein viel massiveres Problem. Da bin ich doch sehr dankbar, dass wir in Deutschland, Gott sei Dank, in die andere Richtung uns bewegen. Übrigens meistens auch im Konsens in der Zukunftskommission Landwirtschaft, die ich ja verlängert habe, deren Mandat ich verlängert habe. Da sitzt ja der Deutsche Bauernverband mit dem Naturschutz. Es ist nicht immer einfach, da geht es manchmal auch etwas ruppiger zur Sache. Aber am Ende finden wir bislang gemeinsame Ergebnisse. Wenn Sie erlauben, sage ich nur was zum Tierschutz, weil Sie das ja auch angesprochen haben. Schauen Sie, ich habe eben nicht den bequemen Weg gewählt. Beim Thema Anbindehaltung sagt zu Recht der Tierschutz, das ist nicht artgerecht, wenn Tiere, Rinder das ganze Jahr angebunden sind im Stall. Jetzt gibt es aber das andere Problem. Es gibt auch die sogenannte Kombihaltung. Und übrigens, deshalb beende ich die ganzjährige Anbindehaltung. Ich gebe den Bauern Zeit, aber dann ist es auch zu Ende mit der ganzjährigen Anbindehaltung. Was ich aber ermögliche, ist die sogenannte Kombihaltung. In den kleinen Dörfern, wo es darum geht, dass sie im Sommer draußen sind mit den Rindern, unsere Kulturlandschaft pflegen, damit zur Artenvielfalt, zum Naturschutz beitragen und eine kleine bäuerliche Landwirtschaft am Leben halten, seit vielen Generationen, denen gebe ich eine Zukunft. Aber auch denen mute ich was zu, indem ich sage, die Tiere müssen sich mindestens zweimal die Woche bewegen können. Jetzt sagt der Tierschutz, das ist nicht scharf genug. Ein Teil der Landwirtschaft sagt, das fordert viel von uns. Aber das ist halt nun mal das Wesen des Kompromisses, dass sie versuchen, Interessenausgleich hinzukriegen. Das sieht nicht immer schön aus, dafür kriegen sie nicht viel Applaus. Aber das ist das, wie ich Politik verstehe, nicht an den Rändern in der Mitte.
Und wo sind Sie dann offen für Zugeständnisse noch?
Das habe ich ja gemacht. Ich habe ja eben nicht den bequemen Weg gewählt. Ich habe nicht erst ins Parteiprogramm reingeschaut, sondern ich schaue mir erst das Thema, das Problem an. Ich denke vom Problem her und versuche eine Lösung zu entwickeln. Wenn das mit dem Parteiprogramm übereinstimmt, umso besser. Wenn nicht, mache ich es trotzdem.
Sagt Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen. Herr Özdemir, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.